Unternehmer-Jam Session.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ich lasse den Podcast starten, so wie Wassermarsch. Ihr anderen Podcaster seid jetzt voll im Arsch. Mit dieser Line angelehnt an Sammy Deluxe aus dem gemeinsamen Track mit Morlock Dilemma. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unternehmer Jam Session. Und dies soll eine Triggerwarnung sein, denn vor jedem guten Podcast gehört eine Triggerwarnung, zumindest eine Triggerwarnung, wenn Stephanie zu Gast ist im Real Talk. Ganz kurzer Einschub. Triggerwarnung heißt der Track mit Sammy Deluxe und Morlock Dilemma. Und Triggerwarnung deswegen, mein Gott, wie oft habe ich jetzt schon Triggerwarnung gesagt? Ich glaube, das sechste Mal, wenn ich richtig mitgezählt habe. Deswegen, weil mir aufgefallen ist, als wir die Folge aufgenommen haben, dass doch die gute Stephanie das ein oder andere Schimpfwort verwendet. Was ich jetzt persönlich gar nicht schlimm finde. Ich wollte nur irgendwie einen sinnigen Bogen zu dem Song Triggerwarnung schlagen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass Stephanie nochmals bei uns zu Gast ist. Ihr habt sie ja, wenn ihr fleißige Hörer dieses Podcasts seid, schon nicht letzten Freitag, davor den Freitag gehört, weil da hat sie uns ihre unternehmerische Geschichte erzählt als Quereinsteiger in der Gastronomiebranche, konkret mit einem Café erfolgreich zu werden und dieses dann auch erfolgreich zu verkaufen. Und in dieser Folge und der nächsten Folge, weil ich habe mich dazu entschieden, aufgrund der Länge zwei Folgen draus zu machen, nimmt sie uns mit in ihre aktuelle berufliche Tätigkeit, nämlich als Gastronomie-Coach. Und sie nimmt uns konkret mit auf die Reise, wie sie vorgeht, ein gastronomisches Konzept mit ihren Mandantinnen zu entwickeln. Und solch ein Entwicklungsprozess ist nicht nur ein Gründungsprozess, sondern hat auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das werden wir sowohl in dieser Folge als auch in der nächsten Folge hören. Also es sind ganz, ganz viele spannende Themen. Also freut euch jetzt auf den Real Talk mit Stephanie, wo es konkret drum geht, die erste Entwicklungsphase sozusagen bis ein Standort gefunden ist. Dort ist dann ein Break und es geht nächste Woche dann direkt weiter mit den weiteren Themen. Dazu sage ich aber gleich noch was anschließend an diesen Real Talk im Outro. Jetzt erst einmal viel Spaß mit Stephanie.
Wenn jemand eine Idee hat, ein Konzept aufzumachen, ein Café, ein Restaurant, eine Bar, sich in der Gastronomie selbstständig zu machen und sagt so, okay, irgendwie spiele ich schon länger mit dieser Idee und jetzt will ich das machen, wie mache ich das? Ne? Also ich erkenne immer zwischen einem Traum und die Umsetzung in der Realität ist erstmal ein riesen Gap für viele Leute und die wissen nicht so ganz, wie starte ich, wie gehe ich überhaupt auf den Weg. Meine Rolle ist dabei auch, dich letztendlich auch Schritt für Schritt zu begleiten, damit du kleine Schritte machst, aber in der richtige Richtung. Ne? Und das allererste Thema, das hast du auch super gut auch schon in der Einleitung angesprochen, ist, ich möchte mit dir gucken, was ist deine Motivation dahinter? Weil die Motivation, ich back so gern Kuchen, wenn wir auf dem Kaffeebeispiel bleiben, schön und gut, das ist auch nicht verkehrt, ja. Nur das reicht einfach nicht aus. Die Motivation, ich gebe dir ein paar Beispiele, ne, was ich immer wieder höre. Ich kann meinen Chef nicht mehr leiden. Ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job. Das reicht mir auch nicht ganz. Ja, und dann gucken wir gemeinsam, bevor wir überhaupt an ein Konzept arbeiten, gucken wir gemeinsam, was willst du eigentlich machen? Ja, es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die mehr, also wir können, alle Menschen können alles, ja, aber Menschen, die mehr, sag mal, von weg motiviert sind und Menschen, die mehr hinzu motiviert sind. Also von weg ist, du willst etwas verändern, einen Zustand verändern, den du gerade hast. Und hinzu motiviert ist, du hast eine klare Vision, einen Traum, der dich anzieht, wirklich voranzukommen. Mir geht es darum, dass wir im Endeffekt diese Vision auch zusammen entwickeln und dass wir dich zu etwas Bestimmtes motivieren, weil die Gastronomie ist, es tut mir leid, das auch so klar zu sagen, aber eine extrem komplexe Branche, kompliziert nicht, aber komplex und anstrengend. Eine Gastronomieeröffnung ist nicht so leicht, wie es vielleicht im ersten Blick erscheint. Und wenn du keine Vision hast, wo willst du hin? Wo willst du dich hinentwickeln? Wirst du vielleicht deinen Job kündigen, deinen Chef loswerden und irgendwas starten? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich ist, mit ein bisschen Glück würde ich sagen, liegt vielleicht bei 10%. Ja. Mir geht es vielmehr darum, die Vision mit dir zu entwickeln und gucken, auch deine persönliche Vision, ne? Nicht nur die Vision für deinen Betrieb, sondern auch, was willst du persönlich? Wie stellst du dir deinen Alltag vor, wenn du deine Gastronomie hast? Wenn du mir sagst, ich liege auf die Hängematte mit einem Buch in der Hand oder Podcast in den Ohren und meine Mitarbeiter schmeißen den Laden, reicht mir auch nicht. Ja? Und dann gleichen wir das einfach alles ab. Das ist das allererste, im Endeffekt diese qualitative Definition von deinem Traum.
Ja, kann ich kurz unterbrechen? Würdest du da sagen, da erkennst du schon, ob jemand irgendwie so unternehmerischen Spirit mitbringt und unternehmerische Skills?
Ja, also meistens erkenne ich das tatsächlich schon im Erstgespräch. Ich biete ähnlich, wie du das auch anbietest. Bei mir kann wirklich jeder, und bitte traut euch zu, das tatsächlich zu machen, weil wir sind auch dafür da. Jeder kann ein kostenloses 30-minütiges Erstgespräch haben und da finden wir das relativ schnell heraus. Da finde ich das auch mit einfachen Fragen, kann ich schon ein Gefühl dafür haben. Und genau, beantworte ist deine Frage.
Ja, wenn du jetzt erkennst, dass vielleicht, ich sage einfach mal so, die unternehmerischen Skills nicht ganz so ausgeprägt sind, kommunizierst du das dann auch direkt und sagst, ich bin mir nicht sicher, ob die Selbstständigkeit jetzt das Richtige für dich ist?
Also, dass die Skills nicht ausgeprägt sind, das finde ich auch gar nicht so schlimm am Anfang. Die Frage ist immer, ist die Bereitschaft da?
Ja.
Lernen. Also ist dir bewusst, dass du einiges lernen kannst? Ich habe auch, also früher habe ich das als Workshop tatsächlich gemacht, das fand ich auch ganz cool, aber inzwischen habe ich das tatsächlich als Videokurs aufgebaut. Der Titel ist Der Traum eines eigenen Cafés und das kannst du sozusagen autodidaktisch machen. Du kriegst ein Workbook dazu und es geht wirklich sehr viel um diese Reflexion. Ne? Also ich gebe dir letztendlich inzwischen Videokurs ein ganzheitlicher Einblick zu, was heißt eine Gründung in der Gastronomie. Und ich höre immer wieder, früher das war ein Workshop, jetzt ist es eben als Rückmeldung zu dem Kurs, immer wieder Leute, die sagen so, wow, okay, krass, jetzt habe ich voll viel Respekt vor allen Leuten, die eine Gastronomie haben, das war mir nicht so klar und ich traue es mir nicht zu oder die Nummer ist mir zu groß oder ich merke, ich brauche doch die Sicherheit, einen festen Job. Bestes Learning ever. Also wenn du das herausfindest, bevor du überhaupt wirklich Kosten verursacht hast oder vielleicht sogar, weil das gibt es auch, sogar einen Mietvertrag über mehrere Jahre schon unterzeichnet hast, das ist auch super. Ich habe heute von einer gehört, die nach einem Jahr entschieden hat, die geht wieder in Anstellungsverhältnis, weil sie merkt, sie hat auch viel dran gearbeitet, an ihr Traum und dann merkt sie so, boah, so richtig traue ich mir das nicht zu. Und ich sage, das ist halt wirklich mega. Ne? Und dieses eine Jahr ist definitiv keine verlorene Zeit, sondern das ist eine Zeit, wo sie wahnsinnig viel an sich auch gewachsen ist und wo sie im nächsten Job auch nochmal anders antreten kann, als sie im letzten Job ging. Also für mich ist das definitiv auch ein guter Output. Genauso wertvoll wie jemand, der sagt so, okay, gut. Ich habe Respekt vor der Aufgabe und ich probiere es mal aus. Ich habe Respekt davor. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Du musst nicht alles bringen.
Ja, ja absolut. Auch das erlebe ich ganz, ganz oft, dass, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht wirklich an dieser, was wir eben schon gesagt haben, dieser romantischen Vorstellung von der Gastronomie, warum Gastronomie so gnadenlos unterschätzt wird. Also es ist ja wirklich für viele, sieht das so einfach aus, ein Café zu eröffnen und zu führen oder ein Restaurant oder was auch immer in der Gastronomie. Ich meine, es gibt ja auch diesen dämlichen Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Ne, also, aber es ist ja alles andere als einfach. Es gibt ja so viele Branchen, da ist es so viel einfacher, würde ich jetzt mal sagen, also in Anführungsstrichen auch. Nichts ist einfach in der Selbstständigkeit und Unternehmertum, aber wie du selber gesagt hast, es gibt so viele komplexe Zusammenhänge und die Komplexität einfach in der Gastronomie ist so hoch und das wird so hart unterschätzt und deswegen finde ich es cool. Also wir werden auf jeden Fall deinen Videokurs hier mal drunter verlinken, in den Shownotes, wie das immer so toll heißt. Dass jeder, der mit den Gedanken spielt, in die Gastronomie zu gehen, sollte sich den auf jeden Fall schon mal reinziehen, weil das ist ja auch ein Ansatz so von diesem Podcast. Ich möchte ja immer die richtige Erwartungshaltung wecken, etwas zu tun. Und es darf einfach nicht die Erwartungshaltung sein, hey, in die Gastronomie zu gehen ist total easy. Das ist genauso wie, das hatte ich auch schon in anderen Podcast-Folgen, irgendwie dieses Verständnis, man braucht gar nicht so viel Geld, um in die Gastronomie zu gehen. Also es war ganz oft, ganz lange Zeit, so hieß es ja, Gastronomie hat einen relativ geringen Kapitalbedarf, was ja einfach völliger Blödsinn ist.
Und das ist immer bei mir im Erstgespräch immer eine Frage. Was planst du für Investitionen in deinen Betrieb? Und dann ist immer so, oh, weiß ich eben nicht, das wollte ich gerade von dir hören. Sag, okay, aber gib mir eine Zahl zwischen 5.000 und 500.000. Die Wahrheit liegt dazwischen, das kann ich dir schon sagen.
Und dann kommt die Zahl, darf ich schätzen, 50.000. Das kommt bei mir ganz oft immer.
Ja, also es hängt immer vom Konzept ab.
Ja, klar, aber ich höre immer ganz oft so, ja, so 50.000.
Ja, also heutzutage, also 50.000 vor 5, 6 Jahren vielleicht, heutzutage finde ich es wieder schwierig unter. Es hängt total vom Konzept ab. Also es ist sehr schwierig, das pauschal zu beantworten. Aber jemand, der mir sagt 10.000, dann kann ich auch ganz klar sein, okay, damit hast du gerade die Kaffeemaschine. Ja, Punkt. Ja. Das ist, ja, und das, ich finde es spannend, was du sagst, weil, guck mal, nimm dein Handy in der Hand. Ein iPhone, da kann jedes Kind damit umgehen. Das ist genau das Gleiche wie die Gastronomie letztendlich. Das ist super einfach. Von außen schaut super einfach. Das ist selbsterklärend. Du findest dich automatisch zurecht. Und dir ist doch bewusst, dass hinter einem iPhone krass viele Gedanken und Komplexitäten stehen. Genauso ist es in der Gastronomie auch. Damit es vorne wirklich leicht, die Sachen fließen und es funktioniert und es ist angenehme Atmosphäre und so weiter, damit das als Ergebnis entsteht, muss im Vorfeld einfach alles wirklich in kleinste Details durchgedacht werden.
Ja, und wie geht es dann weiter? Jetzt nehmen wir mal den Fall, einer ist bei dir durchs Erstgespräch durchgekommen und sagt auch, okay, ich hab Respekt davor, aber ich kann mich in neue Situationen reinfinden, ich liebe die Herausforderung und mir ist auch bewusst, ich muss irgendwie bis 200.000 Euro oder was auch immer investieren. Kommen die meisten zu dir schon mit einer konkreten, ich sag's mal, Produktidee? Oder sagen die wirklich einfach, ich möchte einen Café oder eine Bar öffnen, ohne zu wissen, was sie eigentlich genau anbieten wollen?
Also es ist unterschiedlich. Eine Grundidee ist schon, würde ich sagen, schon immer da. Mehr oder weniger ausgeprägt. Ne? Der eine hat schon die komplette Rezepturen für alle Speisen da, die anderen wissen noch nicht genau, in welche Richtung. Die wissen, das soll vegetarisch sein vielleicht oder nicht so viel Fleisch, aber es ist noch nicht detailliert. Und das macht es bei mir so spannend, ne? Dass jedes Projekt wirklich total individuell ist. Ich kann auch gleich was zu Quantitatives sagen, aber der nächste Schritt oder ein wichtiger Schritt, der bei mir relativ früh im Prozess anfängt, ist, dass wir gemeinsam schauen, welche sind die Werte, die du mit deiner Idee vertreten möchtest? Also worauf, es können deine persönlichen Werte sein, aber es können auch die Werte für dein Konzept sein. Warum? Und da nehme ich mir wirklich die Zeit, um daran zu arbeiten, weil Werte sind letztendlich etwas, was Orientierung bietet. Also für dich, später auch für deine Mitarbeiter, für die Lieferanten, mit denen du zusammenarbeitest. Deine Werte sind letztendlich auch das Gerüst oder es schafft wirklich einen Rahmen, der für dich als Entscheidungsgrundlage oder Handlungsorientierung gelten wird, auch in der kompletten Gründung. Und manchmal ist es wirklich faszinierend, im Projekt zu sehen. Wir arbeiten ganz im Vorfeld mit Werte und dann, wenn es darum geht, die Lieferanten auszusuchen, das ist so simpel. Ja, es ist so simpel, weil die Leute relativ straight nach den Werten sortieren. Das Gleiche mit Personal. Ja, wenn sie bestimmte Erwartungshaltungen oder bestimmte Werte definieren, dann checken sie im Vorstellungsgespräch das Personal daran oder die Bewerber nach dieser Werte. Und dann ist relativ einfach zu sehen, passt, passt nicht. Punkt. Also das ist auch ein Thema, was relativ früh bei mir im Prozess auch stattfindet. Und dann, wie geht es dann weiter oder wie ist konkret? Ich würde sagen, der ganze Rahmen oder ein größerer Rahmen, zumindest in der Vorgründungsphase, ist das Thema Businessplan, Finanzplan. Und bei Businessplan und Finanzplan, ich trenne gerne beide Begriffe, bei Businessplan und Finanzplan geht es nicht darum, ein Dokument für die Bank zu entwerfen, sondern für mich ist es ein kompletter Prozess, in dem wir dein Unternehmen-Mindset entwickeln, in dem wir dich auch für die Entscheidungen, die du später im Betrieb treffen wirst, vorbereiten, auf die Entscheidungen vorbereiten. Weil in dem Businessplan-Prozess kommen alle Themen hoch. Was bietest du an? Zu welchen Preise bietest du an? Die Sachen an. Wie sind deine Rezepte kalkuliert? Wie sind deine, wie selektierst du deine Mitarbeiter? Wie viele Mitarbeiter brauchst du? Und so weiter und so fort. Also wirklich alle Themen deines Unternehmens fließen rein. Ich habe dabei, klar, ist gut und wichtig, dass am Ende auch ein schriftliches Dokument und ein kalkulatorisches Dokument rauskommen, aber letztendlich sage ich wirklich jede Gründerin, du wirst merken im Prozess, du schreibst nicht für die Bank, sondern du schreibst es für dich selbst. Ja, am Ende hat die Bank, bekommt das die Bank, du kriegst deinen Kredit, alles gut. Ja, aber du wirst merken, du schreibst es wirklich für dich selbst, weil es für dich ein bisschen dein Bibel für später ist.
Ja, ich trenne das tatsächlich auch immer, und zwar ich benutze sozusagen einmal das Wording, es ist das gastronomische Konzept, was der Gründer dann für sich schreibt, wo auch genau das, was du gerade gesagt hast, alles abgebildet wird. Und da kommt es auch nicht drauf an, ob das jetzt schön formuliert ist, sondern auch genau, wie du gesagt hast, der Prozess ja eigentlich dahinter ist das Entscheidende, dass der Gründer sich mit all diesen Fragestellungen beschäftigt. Und das trenne ich dann tatsächlich auch von einem Businessplan für die Bank. Also eigentlich ein bisschen hart ausgedrückt ist der Businessplan für die Bank dann das Abfallprodukt daraus. Das hat ja dann das Ziel, das Geld zu akquirieren. Und das ist auch immer die Trennung, ab wann ich den Kunden eigentlich übernehme. Weil wenn wir jetzt mal außerhalb vom Franchising sind, wo es natürlich eine Art gastronomisches Konzept dann logischerweise schon durch den Franchisegeber gibt, wenn ich einen Individualgründer habe, der mit mir zusammenarbeiten möchte, bei mir geht es ja darum, das Kapital zu bekommen, der braucht halt dieses gastronomische Konzept. Ich schreibe nicht mit Gründern gastronomische Konzepte. Und das ist ja auch diese ganz klare Trennung, die ich immer mache. Ich sage, ich bin Finanzierungsberater und kein klassischer Unternehmensberater oder Konzeptberater. Das wäre ja dann eher dein Job an der Stelle da, die Gründer zu begleiten. Und diese Trennung ist für viele aber relativ schwierig. So vom Kopf her, gastronomisches Konzept, Businessplan, wird hier irgendwie alles durcheinander geworfen.
Genau, deswegen mag ich auf jeden Fall zwei Begriffe dafür nutzen. Ja. Und die greifen auch ineinander. Ne? Das Klar. ist auch wichtig. Wenn du ein Konzept schreibst und dann Zahlen schreibst, die passen aber nicht zu Konzept, dann ja. funktioniert es nicht. Ja. Aber das ja. ist auch spannend, ja. Total. Und ich treffe immer, also oft, die wenigsten haben wirklich Bock drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und ich treffe zwei Arten von Menschen. Die Schiss davor haben, vor einem weißen Blatt Papier zu stehen und was schreiben zu müssen. Die im Endeffekt wirklich niederzuschreiben. Und die Angst vor Zahlen haben und vielleicht sich mit Excel total unwohl fühlen. Fair enough, ja. Also ich finde es, und das ist der Punkt. Also bei mir musst du nicht mit einem weißen Blatt anfangen. Ich habe da auch Vorlagen entwickelt. Ich entwickle die auch laufend weiter, wenn ich merke, okay, jetzt ist doch ein wichtiges Thema. Das macht Sinn, auch das im Finanzplan auch mit reinzunehmen. Ich mache gerne am Anfang die Tabelle auf. Dann denken die Leute so, diese Riesentabelle. Dann bilden sich Kurven automatisch und dann passieren überall so Formeln in alle Richtungen. Ja, und dann sage ich, guck mal einfach nur die paar wenige graue Zellen. Das ist da, wo du was einträgst. Wenn du da was einträgst, dann kalkuliert es alles hoch und alle Blätter sind miteinander verknüpft. Und so mache ich das letztendlich, also für das Thema Finanzplan, mache ich das für Leute, die Angst vor Zahlen haben, wirklich einfach und sage denen, du kannst nichts kaputt machen. Im schlimmsten Fall geht eine Formel kaputt, wenn du in der falschen Zelle was einträgst, schickst es mir rüber, ich bin die Vorlage auswendig und dann kann ich es dir reparieren. Und wenn du wirklich alles kaputt machst, dann schicke ich dir wieder die Vorlage blank und dann fangen wir wieder von Null an. Also ich will damit wirklich die Menschen die Angst vor Zahlen nehmen, weil wenn du Angst vor Zahlen hast, brauchst du nicht zu gründen. Du darfst dich wirklich im Alltag später auch mit deinen Zahlen, deine Kennzahlen und deine Ergebnisse auseinandersetzen. Warum? Wenn du wartest, dass der Steuerberater dir am Monatsende oder meistens 2-3 Monate später der Bilanzform jetzt Oktober oder November gibt, also Oktober, dann wirst du erst im Januar erkennen, dass deine Kennzahlen im Oktober nicht gut gelaufen sind und im Januar dir überlegen, okay, muss ich was verändern? Und da verlierst du einfach so viel Zeit. Ja? Mhm. Deswegen trainieren wir dich dabei auch selber, deine Zahlen, deine Kennzahlen auch durchzublicken. Und was mir auch wichtig ist in dem Prozess ist, also es gibt, ich will auch nicht zu tief reingehen, es gibt zwei Ansätze, Top-Down und Bottom-Up. Ich arbeite wirklich sehr viel Bottom-Up, das heißt, mir geht es nicht darum, mit dir ein Zahlen niederzuschreiben, ich mache x-tausend Euro Umsatz pro Monat, sondern mich interessiert es, wie kommst du überhaupt auf diesen Umsatz? Welches Produkt verkaufst du? Welche Menge verkaufst du? Und nicht pro Monat, sondern pro Tag. Ja? Und jemand, der mir sagt, also wenn wir bei dem Kaffeebereich bleiben, oder ich war selber in Specialty Coffee, deswegen ist es naheliegend für mich, das auch zu sagen, jemand, der mir sagt, ja, ich brauche 800 Kaffees am Tag, die verkaufe ich für 3 Euro und dafür habe ich einen Mitarbeiter. Der sagt, such den Barista, der dir 800 Kaffees am Tag macht. Den gibt es nicht. Oder wenn es den gibt, dann darfst du den auch wirklich viel zahlen und du brauchst ein Unternehmen aufzubauen, wo du den begeistert und weiterentwickeln kannst. Ja? Aber bestimmte Zahlen sind realistisch oder nicht realistisch.
Ja, ab wann kommen denn bei dir Zahlen ins Spiel? Also wenn wir jetzt nochmal bei diesen beiden Punkten waren, ne, Motivation, Werte, dann kommt dieser ganze große Block, ich nenne es jetzt mal gastronomisches Konzept. Fängst du dann an, erst mit ihm über Produkt, Sortiment und so weiter zu sprechen und gehst dann in die Zahlen?
Zumindest über Produktgruppe. Ja, wahrscheinlich spreche ich schon vorher über Produkt. Erstmal Produktgruppe, das heißt, bietest du warme Speisen, kalte Speisen, Warmgetränke, Kaltgetränke, Alkohol, Fragezeichen, ne? Also was bietest du konkret an? Und in jede Kategorie auch schon erste Ideen. Warum ist es mir wichtig? Weil ich möchte, dass die Preise, die wir dahinter legen, also was kostet bei mir ein, bei Getränke ist wahrscheinlich weniger Spielraum, aber bei Speisen ist da der Vielfalt auch sehr breit. Was kostet bei mir eine Hauptspeise? Ja? Sprechen wir von 10 Euro, 12 Euro, 15, 20, 30. Ja? Da brauchen wir schon ein bisschen zu wissen, was du dahinter genau verstehst. Und meistens läuft es ein bisschen parallel. Also die Produktgruppen sind wichtig, sind auch Teil des Angebots. Welche Produkte und welche Rezepte du konkret dahinter hast, das kann sein, dass es da vorgelegt ist oder es kann sein, dass es nachher kommt, weil ich arbeite auch viel mit Rezeptkalkulation, wo wir genau berechnen, centgenau, was ist der Wareneinsatz von einer Portion. Und wenn wir merken, okay, im Finanzplan haben wir 3 Euro festgelegt und in der Kalkulation kommen wir aber auf 4-5 Euro, dann gibt es mehrere Möglichkeiten und die Entscheidung müssen wir treffen. Portionen verkleinern, Preis erhöhen, ich schließe aus, das Thema andere Qualität einzukaufen, weil es ist nicht, was ich unterstütze. Also das ist ausgeschlossen. Aber Preise anpassen, Portionen verkleinern oder Speise vereinfachen, mehr Synergien zwischen Speisen schaffen, vielleicht anstatt Pistazien Haselnüsse drauf, das kostet auch ein bisschen weniger, solche Sachen. Ne? Aber das läuft auch parallel. Der Finanzplan ist nicht so, du schreibst einmal eine Zahlung, der ist jetzt in Steine gemeißelt und kann sich nicht mehr ändern. Spannend ist trotzdem, eine Zahl zu schreiben und zu gucken, ganz ehrlich, der erste Finanzplan als Gründer, den du machst, wenn du nicht keine Gastroerfahrung hast und oder wenig Gastroerfahrung hast und kein Franchise-System nicht in ein Franchise-System geht, die Kurven gehen in den Keller. Bei allen, bei meinem ersten Finanzplan auch. Ist das schlimm? Nee, es geht einfach nur darum zu überlegen, so einfach funktioniert es vielleicht doch nicht, dann brauchen wir uns Gedanken zu machen. Und dann gucken wir, drehen wir ein paar Stellschrauben und dann schauen wir, gehen die Kurven hoch oder nicht. Ja, und wir entwickeln ein Konzept, bis das es auch funktioniert, bis das es auch finanziell funktioniert. Weil nach bestem Wissen und Gewissen, ich sag mal, werteorientiert arbeiten, ist ganz toll, aber wenn du nach 6 Monaten die Türen schließt, hat es nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, also mit finanzieller Nachhaltigkeit oder unternehmerischer Nachhaltigkeit. Ja, das muss wirklich ineinander greifen. Und ich mag diese spielerische Zeit, also das, wo wir ein bisschen was anpassen, sagen so, das entwickelt sich nicht so richtig und so, weil das ist das, was, also warum ich diese Vorlage entwickelt habe, ist, dass du das sofort siehst. Wenn du einen Preis änderst, ist du ein Reiter daneben, wo du die Kurven auch, die Kurven dargestellt sind und du greifst es sofort, wenn sich was verändert hat.
Ja, du hattest ja gerade das Beispiel gebracht, wenn dir einer erzählt, er möchte 800 Kaffees am Tag verkaufen mit einer Person, einem Mitarbeiter, ne, dass er dir mal den Barista zeigen kann, der das schaffen kann. Erlebst du häufig, dass, und du hast auch eingangs gesagt, wenn jemand die Motivation hat, er backt gerne einfach. Das erlebe ich auch ganz oft. Warum möchte ich in der Gastronomie selbst? Ja, ich koche gerne und so weiter und so fort, was ja auch völlig alles legitim ist. Aber viele haben überhaupt keine Vorstellung davon, was es dann bedeutet, jetzt nicht nur mal zu Hause für die Familie oder an großen Feiern vielleicht auch mal für 20 Leute zu kochen, sondern Abläufe zu schaffen, dass man tatsächlich dann, keine Ahnung, Mittagsstunden mit 200, 300 Euro Umsatz generieren kann. Also, dass viele tatsächlich unterschätzen, was es wirklich bedeutet, Prozess oder so stark im Prozess zu sein, dass man große Mengen herstellen kann. Erlebst du das auch, dass das häufig unterschätzt wird?
Ja. Also, vielleicht zurück zu, ich würde auch keiner sagen, 800 Kaffees am Tag ist nicht möglich. Das ist nicht meine Antwort. Sondern wenn jemand mir fragt, dann sage ich, okay, setz dich in dem und dem Café, gerade wenn ich die Stadt kenne. Bleib da 3 Stunden, zähl, wie viele Kaffees über die Theke laufen, guck, wie viele Mitarbeiter sind dahinter, schreib alles auf, kommst wieder mit den Daten und dann sprechen wir drüber. Die Person kommt selber drauf, weil es bringt niemanden, mein Wissen plakat oder selber für jemanden einen Finanzplan zu kalkulieren, das bringt nichts. Also ich kann dir relativ schnell eine Einschätzung geben, aber viel wichtiger für mich ist, dass du selber diesen Weg gehst, diesen Beobachtungsweg und dieses Gefühlweg. Und ja, was du sagst, also ich koche gerne zu Hause. Ich glaube, das Thema ist nicht große Mengen, sondern das Thema ist, wenn du auf die Speisekarte 15 Gerichte hast. Das ist große Mengen von 15 Gerichte parallel. Ja, das ist mehr als dein Weihnachtsessen jeden Tag.
Ja.
Frag jede Hausfrau nach Weihnachten, ist sie froh, wenn Hausmann vielleicht auch, die meisten in der Küche stehen, die sind einfach froh am Tag danach, wenn alle wieder weg sind, weil sie einfach die ganze Zeit gearbeitet hat. Und das ist Gastronomie, nur jeden Tag, 350 oder 365 Tage im Jahr. Ja. Und bei Kuchen, ich backe selbst gerne. Ich habe es bei mir auch bemerkt, ich hatte so ein dringendes Bedürfnis, immer wieder neue Rezepte zu probieren, neue Rezepte zu bringen. Und weil ich auch Veränderungen mag, ja. Und ich habe erst mit der Zeit auch verstanden, ja, die Leute kommen zu mir ins Café, weil sie, keine Ahnung, den Schokokuchen vom Café Bla lieben. Ja, es funktioniert aber nicht, wenn der Schokokuchen jeden Tag oder jede Woche ein anderes Rezept ist und wechselt. Ja, also zwischen, ich habe voll Spaß, Rezepte zu probieren und leckere Kuchen zu machen und ich backe jeden Tag 15 Kuchen und sind immer die gleichen. Es sind 10 Rezepte insgesamt und die werden in Serie gebacken. Das ist eine andere Arbeit. Und die macht auch Spaß. Ich sage nicht, dass es keinen Spaß macht. Die macht auch Spaß, wenn du Bock auf Struktur hast, wenn du Bock auf Abläufe hast, auf wirklich so, dass jeder Handgriff steht. Das ist das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, zum Beispiel. Ne? Deswegen funktioniert es gut. Wenn du eher, nenn das so, also nicht so prozedural arbeitest, sondern sehr immer etwas Kreatives brauchst, dauerhaft, müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Such dir Mitarbeiter, die die Prozedur folgen wollen.
Ja, musst du wahrscheinlich immer so Tagesangebote haben, wechselnde Tagesangebote.
Ja, auch, ja. Also es ist nicht unmöglich, aber irgendwo identifizieren sie oder kommen deine Gäste, gerade Stammgäste, weil sie bestimmte Produkte lieben. Ja, ich sag nicht, ich bin keine super Kundin von McDonald's, ja, aber wie oft haben die Burger gewechselt in den letzten 30 Jahren? Zweimal, dreimal. Meistens ist es auch nur ein Marketingwechsel und kein wirklich Produktwechsel. Und es funktioniert immer noch, ja. Okay, wir müssen McDonald's nicht nachmachen. Die machen es schon gut. Ja.
Also im Marketing machen sie auf jeden Fall gut.
Die
Das
machen viele Sachen gut und ich glaube, das ist eine klassische Frage, ne? Wenn du in einem Raum mit Leuten bist und sagst, wer behauptet, ich kann bessere Burger machen als McDonald's, dann heben 80% der Leute die Hand und dann sagst du, dann mach's.
ja.
Ah, da wird's spannend. Ja, ein Burger kannst du vielleicht besser, aber in der Menge, zu dem Preis und so weiter, da ist in der Firma schon ein bisschen Exzellenz. Aber ich möchte auch nicht für McDonald's Werbung machen. Das ist nicht
Nee,
mein.
es gibt auch noch Burger King und Kentucky
Es
Fried
gibt
Chicken.
viele und ich bin tatsächlich sehr, ich liebe auch. Ich weiß, dass du auch sehr viel Franchise bei dir wahrscheinlich als Zuhörer hast, aber ich liebe auch sehr die Individualgastronomie.
Definitiv. Definitiv.
Genau, wo sind wir stehen geblieben?
Gute Frage. Wir sind über den Prozess gekommen. Ich wollte eigentlich auch drauf hinaus, unterstützt du dann deine Kunden auch dabei, wenn jetzt das Produktsortiment und so weiter auch steht, wie das Ladenlokal gestaltet sein muss, wie die Küche gestaltet sein muss, wie vielleicht der Frontbereich gestaltet sein muss, damit überhaupt das gewährleistet sein kann, was dann auch im Businessplan geplant ist. Weil, wie du zu Recht sagst, also die 800 Kaffee, um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, klar kann die Antwort nicht sein, nee, das schafft man nicht. Klar, mit 5 Mitarbeitern schafft man das dann vielleicht und 3 Kaffeemaschinen. Nur es muss halt einem bewusst sein, wenn ich das plane, dass ich auch das richtige Equipment dazu habe und die richtige Personaleinsatzplanung jetzt in dem
Ja.
Beispiel. Da gehst du auch rein dann mit deinen
Ja,
Kunden?
auf jeden Fall. Also, wir nehmen die Themen ein bisschen nacheinander. Weil ich noch nicht, für mich ist noch zu früh, um über Arbeitsabläufe, Küchengestaltung, Thekengestaltung zu sprechen. Aber nehmen wir erstmal das Thema Personal, weil das kann man jetzt auch schon ganz gut besprechen in dem Thema. Okay, ich habe mein Angebot, ich weiß ungefähr, wie viele Zahlen ich, also wie viel Mengen ich am Tag produzieren kann, dann ist die Frage, wie viel Personal brauche ich dafür? Und das muss zueinander passen. Das hast du auch gerade sehr gut dargestellt. Ich kenne auch von anderen Beratern, dass sie sagen, okay, das ist dein Umsatz und davon sind 30% Personal. Das heißt, du hast X Euro Personalbudget und darin kannst du X Leute haben. Für mich ist das wiederum gar nicht das, was funktioniert, weil es hat mit der Realität nichts zu tun. Ich rechne andersrum. Ich gucke, was hast du für Öffnungszeiten? Wie viele Leute brauchst du in deiner Belegschaft in der Früh, mittags, nachmittags? Wann hast du Peaks oder abends? Und dementsprechend rechne ich erstmal hoch, also von den Öffnungszeiten und dem Konzept rechne ich hoch, wie viele Arbeitsstunden fallen bei dir im Konzept pro Woche. Und dann können wir entscheiden, okay, sagen wir mal zum Beispiel, du hast 200 Arbeitsstunden pro Woche, dann können wir gucken, wie gestalten wir das Team. Du kannst 5 Vollzeitmitarbeiter mit 40 Stunden, da kommen wir schon auf 200, oder? Ja, es ist spät, ich kann nicht mehr rechnen. Also du kannst 5 Vollzeitleute haben oder mit 200 kannst du, wie viel, einen Haufen an Minijobs haben, 20 Minijobs wahrscheinlich, um auf diese 200 Stunden zu kommen. Ja. Es gibt genügend Glaubenssätze, Vollzeit in der Gastronomie ist scheiße, die sind krank, die sind im Urlaub, bla bla bla. Da gibt es auch einen Haufen Gründe, warum Mitarbeiter, Minijobber scheiße sind. Und für mich geht es immer darum, die Mischung herauszufinden, die zu dir, zu deiner Persönlichkeit und zu der Rolle, die du in deinem Unternehmen nehmen möchtest, passt. Ich habe keine Lösung, die für allen gleich aussieht, sondern es hängt davon ab, wer du bist. Ja? Und die Mischung macht es am Ende aus. Ja? In diese 200 Stunden schaue ich auch immer, dass gerade in der Gründungsphase, ich empfehle dir, das würde ich auf jeden Fall einplanen. Das ist bei mir in der Individualgastronomie weniger das Problem, dass die Leute vergessen, sich einzuplanen, sondern mehr das Problem, dass die Leute sich zu viel einplanen und sagen so, oh, ist es zu teuer, zu viel Personalkosten, lieber übernehme ich ein paar Schichten mehr und bin selber 60 Stunden im Laden oder auch 40 Stunden, 40 Stunden im Schichtplan. Ich sage, wenn du 40 Stunden im Dienstplan bist, eingeteilt für eine Schicht, hat deine Woche 100 Arbeitsstunden. Weil alles, was du für dein Unternehmen machen musst, das kannst du nicht machen, während du Kuchen bäckst oder Gast bedienst oder wartest, dass der nächste Gast reinkommt. Du kannst auch nicht das Laptop einfach aufklappen, weil gerade der Raum leer ist. Weil sobald jemand vorbeikommt, musst du Augenkontakt mit der Person haben, dass sie reinkommt, sich angesprochen fühlt und so weiter. Das heißt, wir können dich 40 Stunden einplanen für ein, zwei Monate. Es ist gut, wenn du die ganze Öffnungszeit da bist. Aber irgendwie müssen wir gucken, dass wir dich reduzieren. Ja? Dass wir, Ziel ist nicht, dass du 40 Stunden operativ drin sind, bist, weil wir dich in der Strategie brauchen. Und so gehe ich auf das Thema Personal an. Und dann übertragen wir in dem Finanzplan, okay, wie viel Minijob, wie viel Vollzeit, Teilzeit wir aus den Öffnungszeiten und das Angebot errechnet haben. Dann geht die Frage, wie zahlst du deine Mitarbeiter? Ja, ich zahle die gut, ich zahle die 20 Euro die Stunde. Super, trag 20 Euro die Stunde rein bei jedem Mitarbeiter und dann siehst du die Kurven gehen alle im Keller. Aha, okay. es ist schön, gut zahlen zu wollen. Nur wenn dein Unternehmen damit nicht tragfähig ist, das funktioniert nicht. Ja? Und dann wirst du gestresst sein, dann wirst du keine entspannte Chefin oder Chef sein oder Chef ist auch ein scheiß Begriff, aber Führungskraft sein, das ist auch nicht Ziel der Dinge. Ne? Wenn du nach Werte arbeitest, dann guck auch, dass du nicht nur das Finanzielle für die Mitarbeiter im Vordergrund stellst, sondern dass das Gesamtpaket passt. Und das Gesamtpaket heißt auch, wenn du es schaffst, über Mindestlohn zu zahlen, ist schon echt. Es darf auch ein Ziel sein, ja. Aber ich habe jetzt in München auch ein bisschen ein Konzept verfolgt, wo sie sehr gut zahlen wollte. Nach 6 Monaten macht sie zu und hat in der Zeit 60.000 Minus gemacht. Ist am Ende des Tages niemand geholfen. Genau, also das wäre das Thema Personal. Und wenn man die weiteren Themen guckt, okay, Thekenplanung, Küchenplanung, das ist für mich im Finanzplan ein anderer Bereich. Das gehört auch zum Thema Startinvestitionen. Also das eine ist wirklich, wie mache ich meine Umsätze monatlich? Das planen wir monatlich über 3 Jahre hinaus oder wir planen zumindest ein Jahr und dann gucken wir, dass wir ein Wachstum abbilden. Ein Jahr würde ich immer akribisch planen, weil nur so kannst du eine gewisse Saisonalität je nach Konzept auch abbilden. Hast du eine starke Weihnachtszeit? Hast du vielleicht Betriebsferien im August oder über Weihnachten? Hast du eher ein Winterprodukt, ein Sommerprodukt? Beziehungsweise lass uns ein Angebot entwickeln, was über das ganze Jahr nicht zu krasse Schwankungen hat. Genau, den Rest, also Küche, Theke, Ausstattung, was die Kosten angeht, das gehört zu den Startinvestitionen. Das ist bei mir getrennte Reiter, weil da werden auch Abschreibungen kalkuliert und so weiter und so fort. Daraus leitet sich aber aus allen letztendlich leitet sich auch der Finanzierungsbedarf von deinem Projekt. Genau. Aber konkret zu planen, wie die Küche aussehen soll, das mache ich erst, wenn die Fläche da ist. Also welche Geräte wir brauchen allgemein, das können wir mit dem Konzept und Angebot machen. Wenn die Immobilie steht, dass es dadurch konkret auch in der Planung gehe. Und vielleicht da, um das nochmal klarzustellen, den Finanzplan, also Businessplan sowieso, ja, das schriftliche Teil und der Finanzplan, die Kalkulation, den solltest du auch machen, bevor du eine Immobilie findest. Und du wirst mir sagen, ich weiß aber nicht, wie viel ich verkaufe, weil ich nicht weiß, wo die Immobilie ist. Okay, dann guck mal, welche Immobilie hättest du gerne, wie groß wäre das, in welcher Lage wäre das und so weiter. Und das kalkulieren wir. Und dann ist dein Finanzplan, also dann ist dein Unternehmen, entwickeln wir Traffic auf diese Basis. Und dann gehen wir auf Immobiliensuche. Und wenn du eine andere Art Immobilie findest, drehen wir ein paar Stellschrauben im Finanzplan. Aber zu 80-90% kannst du das ohne der Immobilie bereits definieren und dann ist nur Feintuning.
Ja, beziehungsweise hilft es ja auch dann bei der Entscheidung, welche Immobilie nehme ich. Weil ich jetzt mir zum Beispiel überlegen kann, was ist so mein Budgetrahmen, den ich habe beispielsweise für Miete.
Genau. Für Miete oder du kannst eine Immobilie sehen und sagen so, ah, okay, gut, die Außenfläche ist kleiner, als ich das geplant hätte, aber dafür hat es das und das. Oder, boah, krass, da ist dieses Potenzial, das haben wir bis jetzt nicht gerechnet und dann können wir das auch umrechnen und so weiter. Aber das würde ich ein bisschen vorlagern vor der Immobiliensuche. Genau.
Und dann, ja, ist es so, dass die meisten zu dir kommen und erstmal, ich sag mal so, das Konzept im Kopf haben, zumindest grob im Kopf haben und noch gar nicht eine konkrete Immobilie? Oder kommen auch Leute, die sagen, ey, ich habe Zugriff auf so eine geile Immobilie, die steht leer, die möchte ich unbedingt machen, da würde ich gern, was weiß ich, ein Restaurant reinmachen oder so?
Also es gibt beides. Öfters sind die Leute ohne Immobilie und das ist mir lieber, würde ich sagen.
Ja, weil der zeitliche Druck sonst auch viel zu hoch ist.
Aber der Druck ist hoch und je nachdem, ne? Wenn die Immobilie deine Eltern gehören und es steht leer und die warten, dass du dich entscheidest, ist auch der Druck vielleicht nicht so hoch. Ja? Aber ich begrüße das eher, wenn die Immobilie noch nicht steht, mit ein paar Ständchen. Ich habe auch das Thema, wo das Projekt wirklich in den Startlöchern liegt und die Immobilie kommt nicht. Ne? Das ist auch nicht so cool. Ja? Das ist nicht so, wenn der Finanzplan fertig ist, sagst du, okay, ich gehe auf den Markt, gehe zu einem Makler, in 2 Wochen weiß ich, wo ich aufmache. Zumindest in Großstädten ist es aktuell ein bisschen schwieriger. Ja? Aber irgendwie müssen wir auch damit umgehen. Wenn die Immobilie schon vorher steht, dann müssen wir ein Konzept planen, den wir in diese Immobilie reinpressen können. Und ich mag lieber ein Konzept planen, der zu dir, zu deiner Vision passt, ja, ohne Einflüsse von außen. Warum? Weil mein Ziel ist, dich am Ende erfolgreich zu machen. Und mit Erfolg meine ich dich nicht, dich reich zu machen, also Erfolg im Sinne von Geld, sondern Erfolg im Sinne von, dass du glücklich bist in dem, was du machst, ja. Und je weniger Einflüsse von außen sind in diese Vorarbeitsphase, desto mehr kannst du auf dich zuhören.
Ja.
Aber funktioniert beides, ne? Und bei der Immobilie hängt, bei der Immobiliensuche hängt es auch komplett von dem Konzept ab, weil A-Lage wäre für mich, für mein Café damals dramatisch. Das hätte gar nicht funktioniert. Es war auch nicht, was ich wollte. Also es sind Konzepte, die für A-Lage gemacht sind und Konzepte, die nicht für A-Lage gemacht sind. Ja? Es ist nicht, eine Lage ist geil und da funktioniert jedes Konzept, was reinkommt.
Ja, ich wollte gerade noch fragen, aber bevor du das jetzt eingeworfen hast, ist ja, finde ich, in der Gastronomie eh immer so eine klassische Entscheidung und dann auch vom Konzept her, bin ich jetzt bon-orientiert, also frequenzorientiert, also dieses 1A-Lagen-Konzept oder bin ich, ich glaube, man nennt das so Destination Place, also eher 1B, 2A, was ich für eine Lage, wo Leute einfach gezielt hinkommen, weil sie wissen, da ist es halt richtig cool, da möchte ich einfach hingehen. Und nicht so diese Impulskäufer. Die Frage muss man sich ja auch relativ früh beantworten, weil davon leitet man ja ganz viel ab, wie ist das Angebot, wie ist dann der Standort und so weiter und so fort. Aber wie lange dauert denn typischerweise bei dir so ein Prozess? Also wenn jetzt einer bei dir anklopft und sagt, komm, führ mich mal bitte durch den Prozess, bis man dann auf Immobiliensuche losgeht, weil das kann man ja überhaupt nicht zeitlich beeinflussen, aber so, dass mit dir das gemeinsam erarbeitete gastronomische Konzept steht.
Also 2 Monate finde ich ganz cool, 2-3 Monate finde ich entspannt, sage ich mal, da kann man wirklich, du entwickelst dich selber so krass weiter in der Zeit und das braucht auch Zeit. Ja, ich kann auch das Ganze mit dir in eine Woche Workshop machen. aber der Output hat nicht die Qualität, die es hat, wenn wir mehr Zeit reinbringen. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, in welche Situation du gerade bist. Jetzt hatte ich diese Woche auch zwei, die sind beide in Vollzeit und wir machen diese Vorgründungsphase, während sie in Vollzeit arbeiten. Und dann ist halt die Frage, ne, wie viel Input können sie auch zusätzlich zu einem 40-Stunden-Job auch pro Woche verarbeiten und nacharbeiten, in Anführungszeichen, mit Leichtigkeit. Wenn du einen Vollzeitjob daneben hast, ist gut, da hast du vielleicht keinen Zeitdruck und dann kann es Sinn machen, diesen Prozess auf 4, 5, 6 Monate zu strecken. Also ja, da passe ich mich wirklich total auch an den Tempo, den du auch führen möchtest. Und es gibt nicht, das eine ist besser als das andere.
Ja, nee, das glaube ich jetzt auch nicht, dass man das so bewerten kann. Ich fand jetzt die Antwort überraschend, weil ich fand 2 bis 3 Monate jetzt erstmal relativ wenig, ehrlich gesagt. Das wäre dann aber, dann arbeitet man ja quasi auch täglich. Das kann ja nicht derjenige machen, der noch in Vollzeit ist.
Das sind 2 Monate. 2 Monate ist, weil ich deine Zuhörer auch nicht wirklich enttäuschen möchte, weil meistens sind die Leute ungeduldig, ja. Aber die das tatsächlich in 2 Monate durchboxen, das ist mehr als ein Vollzeitjob für die. Also ja, das ist wirklich mehr als 40 Stunden Arbeit, nicht an deinem Finanzplan, sondern an Beobachten, unterwegs sein, okay, die Themen, die wir besprochen haben, mit offenen Augen durch die Welt gehen und gucken, mit Leuten reden, überlegen, in dich reinschauen. Und das ist wirklich meistens eine total intensive Phase, die auch schön ist. Du badest in deinen Traum, ja.
Ja, absolut.
Dein Traum bekommt ein bisschen Farben. Nicht nur rosa, sondern kriegt auch ein paar Schattenecken und ein paar leuchtende Farben.
Geht auch nochmal auf die Frage ein, was tatsächlich Ihrer Meinung nach und das, was Sie so aus Ihren Mandanten heraus oder mitnimmt, was häufig unterschätzt wird in der Gastronomie. Und ein ganz wichtiges Thema nochmal für Sie zum Schluss ist der Unterschied zwischen Investitionen und Kosten. Auch das ist tatsächlich ein Thema, was viele, ich würde nicht gerade so unterschätzen, aber vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Also freut euch auf nächsten Freitag. Da kommt nochmal ganz, ganz viel Input zum Thema Gründungsprozesse in der Gastronomie. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich bin draußen wie am Grund. Das ist das neue Album von Morlock Dilemma. Auf diesem Album findet ihr auch den Track, aus dem das Zitat aus dem Intro stammt. Also gebt euch das Album, verkürzt euch damit die Wartezeit bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Diesmal dann, wie gesagt, kein Soundcheck, sondern direkt der zweite Teil mit Stefanie. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.